Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Guten Tag.
Guten Abend. Grüß dich. Du, ich erzähl dir mal von meinem letzten Wochenende und eine Sache, die mir da besonders aufgefallen ist. Ich war unterwegs mit einem Elektroauto. Und um dieses Elektroauto zu laden, steckst du da ein und hältst du eine Karte hin. Macht's blim und fängt an zu laden. Geht auch anders, aber war jetzt in dem Fall so. Dann war ich in einem Hotel und hatte eine Hotelkarte, mit der ich blim das Zimmer geöffnet habe. Dann hatte ich mein Handy, mit dem ich blim bezahlt habe. Unterschiedliche Sachen. Und dann war ich abends noch im Fitnessstudio und habe blim mit meinem Arm Dingsbums mich authentifiziert, um da reinzukommen und um mich quälen zu lassen von den Geräten. Also alles kontaktlose Authentifizierung. Und ich habe mich gefragt, was steckt denn eigentlich da dahinter? Weil das ist so normal geworden, dass wir die Art und Weise von Authentifizierung nutzen in unserem Leben schon länger. Aber ich glaube immer mehr, dass ich finde, es lohnt sich mal eine Folge drüber zu machen.
Hatten wir ja, glaube ich, auch bei den Netzwerkprotokollen gesagt, dass wir über bestimmte Funkprotokolle nochmal im Detail sprechen wollen. Und RFID oder NFC ist eins, mit dem wir uns heute mehr beschäftigen möchten gern.
Ja, genau. Und da wollen wir mal tiefer reingehen, nämlich auch über die Ideen, die da dahinter sind. Also wenn wir zum Beispiel diese Karte anschauen, mit der dieser Ladevorgang gestartet wurde von dem Elektroauto, dann war das ja eine Karte, die hatte keine Energie drin, da war keine Batterie drin. Und das heißt also, das ist was, was irgendwie passiv abläuft. Kannst du das mal erklären, wie das so funktioniert eigentlich?
Ja, also im Endeffekt ist es ja so, dass wir Strom in magnetische Schwingungen umwandeln können, indem wir den einfach durch eine Spule jagen. Also da erzeugen wir ein sogenanntes elektromagnetisches Feld. Und wenn in diesem elektromagnetischen Feld dann wiederum eine zweite Spule drinnen ist, die von der ersten, wir sprechen von galvanischer Isolation, also komplett getrennt ist, dann wird das elektromagnetische Feld in dieser Spule, in dieser zweiten wiederum eine Spannung erzeugen, induzieren. Das bedeutet, du schickst auf der einen Seite, na, hast du Leistung und die wandelst du von, sag ich mal, Strom in Funkwellen um und auf der anderen Seite funktioniert es aber auch, nicht so effizient, aber funktioniert halt auch, kannst du die Funkwellen wieder zurückwandeln in Strom. Das ist auch was ganz Gängiges. Also das macht jede Antenne. Jede Antenne, die ein Radiosignal aufnimmt, wandelt quasi Funkwellen in Strom um. Also jetzt, na, das vereinfacht gesprochen, na, elektrisches Feld, magnetisches Feld und so weiter sind untrennbar miteinander verbunden. Also das ist eigentlich dasselbe quasi, aber ist egal, ja. Aber prinzipiell kann man sich so vorstellen.
Also wir kennen das ja vom Laden von dem Handy inzwischen auch, oder? Das ist ganz normal, dieses induktive Laden eben, das ist veranschaulichst nochmal ganz anders, ne, weil da halt ordentlich Energie reingepumpt wird. Aber klar, genau, diese Technik, die kennen wir schon lange.
Genau, das induktive Laden ist ein super Beispiel dafür. Da hast du aber natürlich schon auch einen enormen Leistungsverlust. Also diese Übertragung von viel Leistung, die ist relativ verlustbehaftet. Deswegen sehen wir zum Beispiel bei so Elektrofahrzeugen, sehen wir keine induktiven Ladestationen. Das ist einfach vom Prinzip her halt nicht so effizient möglich, wie ich stecke einfach ein Kabel rein, kabelgebundenes Laden.
Ja, also ich habe da jetzt diese Karte und es wird der Impuls vom Lesegerät da entsprechend geschickt und in der Karte landet Strom, sagen wir mal so. Und dann geht das Ganze rein in eine Recheneinheit.
Richtig.
Da wird ja was gemacht.
Genau. Also die Karte, die wird wach, ne, die befindet sich im sogenannten Nahfeld. Also zum Beispiel in eben, na, das ist das Nahfeld von NFC, Near Field Communication. Die wird da eingebracht und dann kriegt die Strom und dann wacht die auf.
Für wie lange kriegt die da so Strom? Also wie lange reicht das dann so?
Nee, solange sie sich im Nahfeld befindet. Wenn du die aus dem Nahfeld rausnimmst, ist der Strom wieder weg.
Ja, okay.
Also die kann sich nicht groß halten. Da sind nicht große Kapazitäten drin oder quasi, sag ich mal, da wird keine Batterie aufgeladen, die dann kurz hält oder so. Sondern die muss wirklich kontinuierlich versorgt werden mit Energie aus dem Nahfeld.
Und das heißt eben, dann passiert was auf dieser Karte beziehungsweise auf dem NFC-Tag und wird dann wieder zurückgeführt. gefunkt. Es muss ja eine Kommunikation stattfinden.
Richtig. Genau, dann ist die Frage, also jetzt haben wir erstmal nur Leistung übertragen, einfach nur Energie übertragen. Jetzt haben wir Strom auf dem Ding und jetzt, wie überträgt man jetzt Daten? Das ist auch gar nicht so schwierig, also von der Seite des sogenannten PCDs, also des Lesegeräts oder Schreibgeräts, Proximity Coupling Device, hin zur Karte oder wir sprechen vom sogenannten PIC, Proximity Integrated Circuit Card, ist es relativ einfach, weil der Leser, der kann quasi, ich sag jetzt mal, der kann einfach mal mehr und mal weniger Leistung ins Nahfeld pumpen. Einfach gesprochen. Ja, in echt ist es ein bisschen anders. Wir sprechen davon, dass das Nahfeld moduliert wird. Das ist relativ offensichtlich. Ne? Dann kriegt quasi die Karte im Nahfeld, die kriegt quasi zum einen ihren Strom aus dem Nahfeld und zum anderen guckt sie, okay, wie viel ist es jetzt? Ja, ist es viel oder wenig und kann damit quasi 1 und 0 unterscheiden. Im allereinfachsten Fall. Und die Kommunikation zurück jetzt, die ist aber eigentlich die spannendere Variante und das ist ziemlich cool. Und das ist, da muss man vielleicht auch, hast du schon mal so einen Generator gesehen oder einen Motor gesehen?
Ja.
Der, genau, wenn der quasi einfach nur in der Luft hängt, dann lässt er sich relativ frei drehen. Und weißt du, was passiert, wenn du den Motor jetzt, du hast keine Energiequelle angeschlossen und du schließt die zwei Anschlüsse von dem Motor kurz und versuchst den dann zu drehen.
Ein Widerstand.
Richtig.
Das geht dann nicht, oder?
Ein richtig harter Widerstand.
Richtig sogar. Harter Widerstand,
ja. Ja. Also die Spannung, die da induziert wird in dem Motor, fließt zurück in den Motor rein und die wirkt entgegen der Bewegungsrichtung. Also das ist richtig schwer, den zu drehen. Und ganz ähnlich ist das auch, wenn die Karte zurückfunkt an das Lesegerät. Also die kann ja auch dann quasi, sag ich mal, eine Last an dieses Nahfeld anschließen und damit diese Energie ein bisschen runterziehen und das wieder dann loslassen. Ne? Und dadurch kann quasi auch die Karte das Nahfeld modulieren. Und wenn da dann der Laser drauf hört, dann kann eben auch Informationen in beide Richtungen übermittelt werden.
Okay. Und geht das über die gleiche Antenne im Prinzip in der Karte?
Ja, das ist die gleiche Antenne. Also wenn du typischerweise im Scheck-Kartenformat so eine Karte hast, guck die mal ganz genau von der Seite an. Da kannst du oft auch die Drähte außen erkennen, also wenn du das Ding komplett auflöst, komplett außenrum ist die große Antenne eigentlich und die ist sowohl für die Leistungsentnahme aus dem Nahfeld als auch für die Kommunikation mit dem jeweiligen Gegenüber gedacht.
Okay.
Also deswegen ist es auch so blöd, wenn du die irgendwo aneckst oder so, dann ist dieses RFID-Ding kaputt, weil da hast du die Antenne beschädigt.
Verstanden. Das sind jetzt die Grundlagen, wie Kommunikation in die eine Richtung und in die andere Richtung stattfinden kann. Und jetzt würde ich sagen, intuitiv, um mich zu authentifizieren, an dieser Ladesäule jetzt beispielsweise, habe ich meine ID oder mein Geheimnis auf dieser Karte, die mich identifiziert irgendwie. Also irgendeine Nummer, die ich halt habe, die habe ich bei so einem Anbieter und dann wird da die Nummer drüber geschickt. Ist halt nicht so sicher.
Genau, die Frage ist jetzt, was für Kommunikation machst du da? Und das ist auch das große Problem bei NFC, dass es ganz viele Technologien gibt, von absolutem Müll Cybersecurity-technisch bis zu richtig gutem Zeug Cybersecurity-technisch. Und es ist alles dasselbe. Das ist alles dieselbe Technologie. Das bedeutet, wir reden eigentlich bei NFC oder bei RFID nur von dem Transport von den Daten. Aber was für Daten da gesendet werden, was sind da die Datenformate, was sind die Protokolle, das ist auf einem komplett anderen Layer. Ja, das hat damit gar nichts zu tun. Du kannst sehr, sehr sichere Kommunikation über NFC machen, aber du kannst auch absoluten Müll drüber machen.
Also es ist ähnlich wie in der Internetkommunikation, wo ich die Application Security obendrauf setze.
Genau, wo auf Layer 7 dann zum Beispiel TLS läuft. Ja. Das ist prinzipiell der ganze Stack unten drunter, kann komplett unsicher sein.
Genau.
Das ist ein ramschiges Internetcafé, wo du maximal abgehört wirst. Der NSA-Wagen parkt vor der Tür und lauscht alles mit. Aber wenn deine Application Security Ende zu Ende ist, dann ist das auch gut. Also das bedeutet, da ist der Transport eigentlich nicht das, was die Sicherheit gewährleistet. Aber bei diesen RFID-Systemen, also im Großen und Ganzen muss man zwei technische Arten unterscheiden. Einmal die Niederfrequenz und einmal die Hochfrequenz. Gibt auch noch Ultrahochfrequenz, aber die sind im Consumer-Bereich quasi sehr wenig verbreitet. Also das sind einmal Systeme, die auf 125 Kilohertz Basis laufen. Sehr, sehr niedrig von der Frequenz her. Das kann man ja fast noch hören. Also jetzt nicht mal in meinem Alter.
Nein, ja, ich wollte gerade sagen.
Bei mir hört es bei 15 Kilohertz schon auf, glaube ich, mittlerweile. Aber okay,
dann kann man nicht in Megahertz gehen.
Nee, genau. Aber das ist quasi noch, als HFler sagt man, das ist noch zittriger Gleichstrom. Und Dann, wenn wir quasi so andere Karten angucken, dann reden wir von HF-Kommunikation, Hochfrequenzkommunikation. Das ist dann typischerweise 13,56 MHz. Mhm. Und die aller billigsten, aller einfachsten Systeme, das sind typischerweise 125 kHz Systeme, sehr, sehr verbreitet in Zugangskontrollsystemen. Also da gibt es den EM41000 Transponder oder die Transponderfamilie, extrem verbreitet. Und der macht tatsächlich auch nur Einwegekommunikation, also den bringst du ins Nahfeld ein. Mhm. Und das Einzige, was der kann, ist, der sagt in einer Endlosschleife immer seine Seriennummer auf. Und dann kann natürlich das Gerät kann die Seriennummer lesen und kann sagen, lasse ich den rein oder nicht.
Aber weil du jetzt die Geschwindigkeit angesprochen hast, die ist ja total egal bezüglich Security. Also ist ja egal, ob was schnell oder langsam übertragen wird. Es kommt ja darauf an, was übertragen wird.
Naja, indirekt. Das ist eigentlich auch ganz spannend. Also du kannst bei 125 Kilohertz hast du typischerweise eine sehr größere Lesedistanz. Aber es ist schwieriger, diese Energie einzukoppeln in den Transponder. Und du musst halt auch sagen, gute Security braucht halt Energie. Ne? Gute Algorithmen, AES, braucht viele Gatter und die brauchen halt Strom, die verplempern Energie. Und deswegen ist es schon irgendwie gekoppelt. Also du siehst typischerweise diese High-End-Transponder, die richtig gute Security machen, wie dein elektronischer Personalausweis zum Beispiel. Das ist unter der Haube, denke ich, ist das ein SmartMX-Chip. Das ist wirklich das Beste, was es so gibt an Transpondern. Und das SmartMX-2, glaube ich. Die sind 13,56 MHz Basis.
Okay, und dann ist eben One-Way-Kommunikation. Das heißt, dieses Ding sagt, wie du sagst, in der Endlosschleife einfach, ich bin ID 123.
Und das könnte ja reichen, wenn du da ein Auto dann laden willst. Nur du hältst das Ding hin, also um zu deinem Beispiel zurückzukommen, du hältst es hin. Der sagt, ah ja, die 123, die darf laden. Mhm. Ja. Da ist jetzt natürlich der offensichtliche Angriff, dass ich bei dir mit einem Lesegerät einfach mal vorbeigehe. Dann weiß ich, der Reinhold, der hat in der Tasche den Chip, der sagt immer 1, 2, 3. Und dann sage ich halt selber, ich bin die 1, 2, 3. Verbietet mir ja keiner, ein Gerät zu nehmen und diese Kommunikation einfach wie ein Papagei nachzuplappern.
Und jetzt finde ich es interessant, weil ich bin nämlich kein HFler, der irgendwie zittert. Deswegen, ich brauche mehr Infos. Wenn ich das jetzt kopiere und im Prinzip selber sende die Information, ist es nicht so, dass das Lesegerät dann eben nicht diese Entnahme aus dem Nahfeld merken kann? Also wenn ich selber quasi diese ID sende, dann entnehme ich ja nicht die Energie aus dem Nahfeld. Und das ist nicht was, was das Lesegerät erkennen könnte, dass in dem Moment diese Energie nicht entnommen wurde? Oder also ist es viel zu theoretisch?
Könntest du vielleicht irgendwie, vielleicht gibt es da auch Abwehrmaßnahmen, aber es ist nichts, was robust funktionieren kann. Weil prinzipiell kann ich natürlich auch einen Emulator bauen, der dieselbe HF-Charakteristik hat wie ein echter Transponder, wie ein echter PIC. Und der dann also Papagei spielt, aber trotzdem dieselbe Charakteristik hat auf der Empfängerseite.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob das gemacht wird, das könnte man machen, aber das wäre mit Sicherheit auch wieder aushebelbar.
Und solche Geräte gibt es ja einfach zu bestellen im Internet, ne? Also die Dinger, die kannst du dir einfach über einen Online-Shop besorgen. Ich glaube, so ein bekanntes Hacker-Ding ist ja auch dieser Flipper Zero, dem das auch relativ einfach geht, aber es gibt auch jede Menge andere Geräte.
Der Flipper Zero, der ist relativ neu. Der Proxmark 3 war lange Zeit da, das große Zugpferd. Tatsächlich muss man sagen, bei 125 Kilohertz Kommunikation gibt es schon hochwertige Soundkarten, bei denen man ein bisschen Filtermaterial ausbauen kann, die das dann können. Also das ist wirklich so niederfrequent, dass das auch noch ganz easy handzuhaben ist. Also das ist wirklich kein Problem.
Okay, abgefahren. Und ich würde mal sagen, ist ja ein offenes Geheimnis, diese Angriffe sind möglich, ne? Die können einfach stattfinden, das ist kein Problem.
Ja.
Kann sich eben da so eine Karte auslesen und dann eben vortäuschen, man sei diese Karte.
Richtig. Das ist völlig trivial quasi. Ja. Also das ist wirklich trivial und tatsächlich mit gewisser Hardware auch, sag ich mal, idiotensicher möglich. Also da muss ich jetzt kein großer Hochfrequenztechniker sein, da brauche ich nicht die große Ahnung von, wie das alles funktioniert. Da gehe ich mit meinem Gerät in den Klonmoos, halte die hin und dann gebe ich die ins Nahfeld und habe die Karte kopiert. Also das funktioniert quasi schon mal, also bei so ganz einfachen Systemen funktioniert es nicht. Und deswegen haben die Hersteller sich natürlich gedacht, das ist blöd. Ja. Ein bisschen Security wäre schon gut.
Würde ich sagen, muss man mal über Krypto nachdenken. Da gibt es doch was.
Ja, genau. Also, aber die Frage ist, wie macht man es? Ne? Und die erste Generation, die sehr, sehr erfolgreich war im RFID-Bereich, MyFair Classic heute genannt, früher hieß es nur MyFair, die hat sich auch wirklich verbreitet in alle Welt, in jeden Winkel, in jedes Hotelzimmer und so weiter und so fort. Und die hat darauf basiert, dass es einen Algorithmus gab, der in jedem Transponder drin war, in jedem Lesegerät drin war und dass dieser Algorithmus geheim ist. Ja, genau. Also die klassische Security by Obscurity.
Ja. Ne?
Tja, das funktioniert halt so lange, bis es nicht mehr funktioniert.
Mhm.
Ne? Und nachdem irgendwie, ich weiß nicht, Millionen dieser Transponder überall im Feld waren, ganz berühmt war die Oystercard in London, hat es zur U-Bahn-Bezahlvorgängen benutzt. Die Mensa der Universität Erlangen hatte ganz lang als Studikarte.
Liebe Grüße.
So eine Grüße gehen raus. Hatte so ein Kartensystem. Und da ist der Witz halt, wenn du im Endeffekt weißt, wie das Ding tickt, wenn du weißt, wie dieser Algorithmus funktioniert und ein bisschen Ahnung davon hast, spätestens nachdem, damals war es Henrik Plötz, der in seiner, ich glaube Diplomarbeit war es, über MyFair Classic geschrieben hat, der hat im Endeffekt so einen Chip auseinandergenommen und den dann reverse-engineert und dann rausgefunden, wie diese interne Kryptographie da drinnen funktioniert. Dann war halt die Katze aus dem Sack, ja, und die Büchse der Pandora geöffnet. Und dann war es sehr, sehr einfach, beliebige Tags zu fälschen, zu beschreiben, auszuhebeln und so weiter und so fort.
Und ich vermute aber trotzdem, dass die immer noch an sehr vielen Stellen im Umlauf sind.
Ja, leider.
Die Dinger, ne? Also wenn man einmal sowas so groß ausrollt, dann wird man nicht die Hoteltüren so schnell auswechseln, beziehungsweise die Systeme da dran.
Ja. Das ist das Problem.
Ja.
Das ist das Problem. Also ich habe tatsächlich letztens einen Vortrag gehalten und ich wollte da so eine RFID-Hacking-Demo auch zeigen. Und ich bin auf Amazon gegangen und habe mir, na, du siehst es den Dingern ja nicht an, und habe mir einfach irgend so ein Gerät rausgesucht, das als Türschloss angeboten wurde. Und es war vom Preis her attraktiv. Keine Ahnung, kostet dann 30 Euro, sind drei Karten dabei. Ich habe mir schon gedacht, dass es ramschig ist, und genau so war es. Ja? MyFair Classic drin natürlich, in der absolut schäbigsten Konfiguration. Und es war super einfach hackbar. Und das Schlimme ist wirklich, du siehst es nicht dem System an. Du siehst es von außen nicht. Du siehst von außen teilweise nicht mal, ist es ein 125 Kilohertz System oder ein 13,56 Megahertz System. Und noch weniger siehst du, ob das jetzt ein ISO 14443A, ISO 14443B oder ein ISO 15693 Transponder ist. Keine Chance. Ja, also du hast überhaupt keine Möglichkeit, das zu erkennen. Die gibt es in allen Formen und Farben. So als Schlüsselanhänger kennt man die, als Kreditkartenform und so weiter und so fort. Kann aber ganz unterschiedlich die Technologie sein, die da innen drin ist.
Das heißt, man hat irgendwann verpasst, in der Marketingabteilung ein Logo zu entwerfen, das irgendwie zumindest mal ansatzweise dem Anwender vermitteln kann, okay, da ist gute Security drin oder es ist aktuell oder wie auch immer. Natürlich wäre das auch Pfusch, aber ich meine, das wäre ja so ein Ansatz. So macht man es ja heutzutage hier irgendwie.
Ja, also
Logo XY drauf, okay, ist vertrauenswürdig. Weil es ist ja schon krass, ne? Also ich habe da so eine Hotelkarte und ich muss mir dann überlegen, boah, schütze ich die besonders? Stecke ich die in eine entsprechende Schutzhülle oder wie auch immer? Muss aufpassen, dass ich die nicht einfach mal liegen lasse oder so. Weil es halt zack, kopiert und schon geht's rein in mein Zimmer, ja.
Ja, also es ist schwierig, es ist für den Laien nicht zu unterscheiden, aber anders ist es ja auch, da gibt es ja auch viel Widerstand dagegen. Also ich meine, du willst ja auch nicht, und NXP will das ja auch nicht, das sind die Hersteller mittlerweile, ne? Früher hat es Philips gehört, mittlerweile ist es in NXP aufgegangen, Halbleiterhersteller, die wollen ja jetzt auch nicht sagen, okay, MyFair Classic ist voll der Oberschrott, das liest man schon auf ihrer Webseite mittlerweile raus, ja, also da kann man das schon auch erkennen, dass die davon abraten, es für Neuentwicklungen zu machen, aber folgerichtig wäre eigentlich, das Ding komplett einzustampfen und zu sagen, das wird nicht mehr verwendet, das darf man nicht mehr verwenden, das ist maximal unsicher.
Ja.
Aber das ist halt nicht so einfach. Du müsstest dann Schließanlagen großflächig tauschen. Wenn du ein Hotel hast mit 300 Zimmern, dann sind es immense Kosten. Also du redest ja bei jeder Schließeinheit für, keine Ahnung, 150 Euro oder so, wenn es reicht. Wenn die vernetzt sind, ist es vielleicht sogar noch ein bisschen teurer. Also das sind wahnsinnige Kosten. Wer will die bezahlen? Da will ich doch lieber einfach das aussitzen. Und ich meine, keine Ahnung, vielleicht merkt es ja auch keiner. Und wahrscheinlich gibt es auch gar nicht so viele Hacker, die das machen. Und dann ist es doch gar kein so großes Problem. Aber naja, ist immer eine Frage, ne?
Ja, klar. Also ich meine, gut, ist vielleicht mit normalen physischen Schlüsseln genauso, ne? Die sind auch nicht perfekt und können natürlich auch kopiert werden. Aber man geht halt so ein gewissen Trade-off ein. Aber genau, können halt nicht so leicht kopiert werden. Ich meine, das ist halt super easy.
dann können halt nicht kabellos kopiert werden.
Richtig.
Also das ist ja das Problem, dass ich quasi an dir vorbeilaufe. Es gibt im Hackerbedarf, sage ich mal, der freundliche Hackershop nebenan, der hat spezielle aktive Antennen, die eine besonders gute Verstärkung haben. Also die können besonders leistungsstark ins Nahfeld reinrufen und die können auch noch sehr, sehr empfindliche Veränderungen im Nahfeld detektieren. Also sind sehr empfindlich auch. Und das ist halt da das große Problem.
Das heißt, du würdest so eine Antenne halt im Busch hinter einen Hoteleingang platzieren und dann könntest du ordentlich die Karten auslesen, ja.
Ja, also ich meine, es ist in der Praxis ist es natürlich schon schwieriger. Ja, wir reden bei 13,5 Megahertz Kommunikation typischerweise über so Lesedistanzen von, sag ich mal, 5 bis 15 Zentimeter. Mit so einer Aktivantenne wird es vielleicht mehr.
Meter?
Halber Meter, hätte ich jetzt gesagt, Meter so. Ist jetzt auch nicht so mega viel. Ja, also du musst schon nah an deinem Ziel dran sein, aber prinzipiell sind dann natürlich schon diverse Angriffe denkbar. Und es ist auch übrigens so, dass wenn du mehrere RFID-Karten in deiner Hosentasche hast, also deine EC-Karte, die hat ja RFID-Funktionalität und was weiß ich, irgendeine Schließkarte vielleicht auch noch, dann, also wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass wir eine ISO 14443-Karte haben, das ist der üblichste Standard für diese 13,56 MHz-Kommunikation, da passiert in der ersten Phase, wenn mehrere Transponder im Nahfeld aufwachen, damit die sich nicht gegenseitig stören, eine sogenannte Antikollisionsphase. Also es bedeutet, du kannst die auch einzeln adressieren und kannst dann genau den Transponder auswählen, den du haben willst. In der Praxis funktioniert das auch nicht so gut. Ja, weiß auch jeder, der schon mal so einen Geldbeutel mit vielen Karten irgendwo auf so ein Lesegerät gelegt hat. Das geht eher schlecht, aber prinzipiell ist das alles vorgesehen und das macht es natürlich dann noch schlechter, ja.
Würde ich schon allein deswegen nicht machen, weil ich dann nicht wüsste, mit welcher Karte ich jetzt bezahle. Also wenn ich jetzt zwei Bezahlkarten in meinem Portemonnaie hätte.
Ja, das stimmt.
Wäre mir zu wild.
Das, ja, aber wenn du eine Mensa bist oder so, dann könntest du, da weißt du ja, es ist nur eine gültig. Ja. Also prinzipiell wird es gehen. Die meisten Lesegeräte möchten das aber auch nicht. Die erwarten eigentlich einen Transponder im Nahfeld. Die haben da keinen Bock auf 14443 Antikollision und so. Das ist, wird halt gemacht, weil es das Protokoll erfordert, aber die unterstützen es jetzt nicht so aktiv.
Weil du vorhin davon gesprochen hast, wie eben MiFi Classic dann eben entzaubert wurde, sage ich jetzt mal, eben reingeguckt in die Karte und geschaut, was da passiert, heißt es eben, der einzige Schutz dagegen ist, dass eben es nicht so trivial ist, in diesen Chip reinzuschauen und zu gucken, was da passiert?
Nee, überhaupt nicht. Also gute Transponder, zum Beispiel auch von NXP MiFi Deathfire EV3 ist jetzt die aktuelle Generation, die haben keine Geheimnisse mehr. Stimmt nicht ganz. Also du kommst an diese ganzen Unterlagen, die du da brauchst, auch nur unter NDA und so. Das ist alles ganz schwierig. Da machen sie Buhu, so ein Geheimnis. Aber zum Beispiel ein Deathfire-Datenblatt ist von, gut, das ist noch von Philips. Das ist auch geleakt. Das kann man sich im Internet einfach runterladen, obwohl das natürlich unter NDA war. Aber das Protokolldesign ist kryptografisch solide. Also das bedeutet, da gibt es kein Geheimnis. Der Transponder, der macht einen guten kryptografischen Algorithmus. AES 128 ist das in der Regel. Und jetzt ist es an dir, dann Schlüssel einzubringen in diesen Transponder. Also wenn du die Karte kriegst, dann ist die quasi nackig. Und dann musst du da dein Geheimnis einbringen. Und dann lässt sich die Karte eben nur lesen oder beschreiben, wenn das Lesegerät auch diesen Schlüssel kennt.
Okay, das musst du mir jetzt nochmal genauer erklären. Also am Beispiel von der Karte, die ich für mein Elektroauto habe. Also an welcher Stelle bringe ich da mein Geheimnis ein?
Naja, das hat der Betreiber von der Ladestation gemacht, als er dir die Karte ausgestellt hat.
Ja, okay.
Na, der kauft die Karte leer ein, dann druckt er da sein Logo drauf und dann bespielt er die das erste Mal und da kommt ein Geheimnis ein.
Und dieses Geheimnis ist eben sicher. Also an das komme ich nicht dran, wenn ich da die Karte aufmache.
Naja, wenn du die Karte physisch aufmachst, könntest du an dieses Geheimnis rankommen. Aber typischerweise ist es ein Geheimnis, das nur für die eine Karte gilt. Wir reden von sogenannten diversifizierten Schlüsseln. Das bedeutet, du gewinnst dadurch nichts. Du müsstest die Karte zerlegen, würdest dann quasi deine eigene Karte emulieren können. Das ist aber nichts gewonnen. Die hast du ja eh schon. Aber du kannst damit typischerweise nicht alles knacken. Jetzt Sternchen Fußnote. Ja. In der Praxis, ja, ist es halt so, auch wenn wir gute Kryptosysteme haben, haben wir halt Use Cases, bei denen das nicht so einfach ist. AES 128 ist ein symmetrischer Algorithmus. Das bedeutet, wenn du da mit anderen Leuten roamen willst zum Beispiel, braucht jeder diesen selben Schlüssel, sonst kann der nicht dir auf deine Karte zugreifen, sicher.
Genau.
Ja. Und wir würden ja gern roamen, gerade beim Laden mit Elektrofahrzeugen. Ja, da gibt es die Stadtwerke hinter Tupfing und die haben eine Ladesäule und die ist sehr begehrt und die möchten sich gern anschließen an den Großverband der Cyber Secure Ladesäulen AG. Und dann ist es halt oft so, naja, prinzipiell könnte man sagen, okay, wir vertrauen uns alle gegenseitig, wir tauschen diesen Schlüssel aus. Aber wenn du natürlich so einen symmetrischen Schlüssel unter vielen Leuten teilst, dann wird der natürlich auch unsicher. Das weiß jeder, der schon mal sein WLAN-Passwort geteilt hat mit maximal unzuverlässigen Personen. Ja, je mehr Leuten du das zur Verfügung stellst, naja, wie sicher ist es dann noch? Und die andere Sache ist, dann wird es halt oft einfach ganz weggelassen. Aber da habe ich einen Hardware-Transponder und der bietet es eigentlich an. Also ich habe einen EV1 oder EV3-Transponder, der ist richtig gut von der Hardware her. Aber die sagen halt, wir brauchen eigentlich nur so eine Seriennummer, die kann man auslesen. Das bietet der Transponder natürlich auch an, auch ohne kryptografische Authentifizierung.
Okay.
Dann machen wir halt das.
Okay.
Und das ist in erschreckend vielen Fällen in echt der Fall.
Okay, das heißt, ich habe eigentlich super Hardware, aber ich benutze sie auf die schlechteste Art und Weise.
Richtig.
Oh, okay.
Also du hast einen Tresor, der ist richtig gut, aber die Kombination, die steht halt quasi vorne auf so einem Post-it-Note dran.
Ja.
Und jeder darf auch mal reingucken, was drin ist.
Und das ist einfach, weil ich mir die Mühe, den Aufwand für die Infrastruktur, für ordentliche Schlüsselinfrastruktur sparen will.
Richtig. Und ist natürlich auch eine Kostenfrage. Also so ein SmartMX-Transponder ist natürlich kostenmäßig auch was ganz anderes. Also die Bundesdruckerei lässt sich das durchaus was kosten. Ich habe da jetzt keine aktuellen Preise im Kopf, aber ich schätze mal, die werden so zwischen 10 und 30 Euro pro Karte gehen, während so ein Desfire-Transponder vermutlich, schätze ich jetzt mal, so 1 Euro oder so kostet pro Karte.
Ja, Sicherheit halt auch wieder mit Geld zu tun.
Ja, ja, aber ich meine, diese SmartMX-Transponder im elektronischen Personalausweis, die können auch richtig coole Sachen. Also die können dann zum Beispiel asymmetrische Kryptografie dann, was die allermeisten, sag ich mal, Standard-Transponder nicht können. Und das ist natürlich sehr, sehr cool.
Das heißt, ich habe meinen Private Key auf meiner Karte, genau, und kann damit entsprechend verschlüsseln.
Richtig, du kannst verschlüsseln, du kannst signieren damit. Das erlaubt natürlich ganz neue Use Cases. Also das ist richtig cool, was man damit machen kann. Mhm. Aber die Frage ist halt, braucht man das überall oder will man das überall? Und oft wird es halt nicht verwendet.
Also cool ist es schon. Und das Ding ist ja, eigentlich sollte man es halt mehr verwenden können. Also wenn wir gerade vom Personalausweis sprechen, die Anwendungsmöglichkeiten sind noch relativ gering, leider. Also ich glaube, ich konnte mich ins Rentenportal, konnte ich mich mal einloggen und so. Das ist schon ganz nett. Oder Kfz-Anmeldung. Mhm. Aber wenn damit halt noch mehr gehen würde, mit einer super ordentlichen Kryptografie, das wäre schon gut, ja. Also warum zum Beispiel nicht den Personalausweis in eine Ladesäule hinhalten?
Ja, also gut, dann müssen wir ja quasi über so Zero-Knowledge-Sachen sprechen. Ja. Ne? Also du willst ja schon gern dich ausweisen, aber du willst nicht deine Identität preisgeben. Ne? Oder du willst halt nur als Kunde identifiziert werden können. Also da ist die Separierung von Privilegien schon auch wichtig dann.
Also wenn der Personalausweis auch ein Vehikel wäre, um noch weitere Daten draufladen zu können, die ich dann aber bestimmen kann, dass die nicht ausgelesen werden. Mhm. Vielleicht träume ich da ein bisschen oder denke zu weit, aber das wäre halt praktisch.
Ja. Also ich finde es prinzipiell auch nicht schlecht. Der EPA, der ist schon auch sehr kontrovers in der Cybersecurity-Community diskutiert. Ich finde den Ansatz jetzt nicht schlecht, irgendwie so eine Karte zu haben, die auch asymmetrische Kryptografie anbietet, weil man damit halt coole Use Cases abbilden kann, die sonst halt nicht gehen würden. Also ich würde zum Beispiel auch gerne meine E-Mails signieren, dass die wirklich von mir gehen. Mhm. Das kann ich aber zum Beispiel nicht. Das finde ich zum Beispiel schäbig, das würde ich gern. Mhm. Und dann hätte ich quasi in der Hinterhand, dass derjenige, der diese E-Mail gesendet hat, der hat zumindest meinen Personalausweis und kennt meine PIN. Das finde ich schon auch ganz cool eigentlich. Also wenn das gut gemacht ist, kenne mich jetzt da im Detail auch in den Protokollen, die unter der Haube fahren, nicht so genau aus. Aber immer natürlich vorausgesetzt, das ist quasi gut gemacht.
Mhm. Sag mal, Nearfield Communication, läuft das eigentlich immer so ab, wie wir es jetzt besprochen haben, dass im Prinzip der Impuls eben gesendet wird entsprechend und dann die Antwort kommt von der Karte oder von dem Tag oder wie auch immer? Oder gibt es auch die andere Art, also dass ich einen aktiven Sender habe, also eben der selber Energie mitbringt, der selber was sendet?
Naja, wenn du ein Handy zum Beispiel hast, dann bringt es ja seine eigene Batterie mit. Dann braucht es ja die Energie aus dem Nahfeld nicht. Wenn du NFC mit deinem Handy machst, dann entnimmt es also keine Energie aus dem Nahfeld, außer um das Nahfeld zu modulieren, um diese Kommunikationsrichtung zu machen.
Das wird doch tatsächlich auch gemacht, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Also zwischen zwei Handys dann direkt, also wenn ich so eine direkte Kommunikation dann habe, ist das dann eben NFC auch.
Genau, dann hast du einen aktiven Transponder, das ist natürlich dann viel leichter, da kannst du natürlich dann auch viel bessere Kryptografie machen, wenn du es willst. Also das ist natürlich schon auch sehr schick, genau.
Okay, davon abgesehen, wie finde ich denn raus, dass ein Transponder gut oder schlecht ist, weil wir haben ja gerade davon gesprochen, ich kann es von außen nicht erkennen, da gibt es kein Symbol, da gibt es kein Logo drauf und ich habe vielleicht nicht Lust, mir diesen Flipper Zero oder sonstiges zu kaufen, um das auszulesen, um das zu probieren, ist mir ein bisschen zu lästig. Also was habe ich für Möglichkeiten dann?
Super, super schwierig. Also tatsächlich ist es so, na, wie gesagt, selbst ein guter Transponder kann schlecht verwendet werden. Das kriegst du quasi gar nicht raus. Aber ich sage jetzt mal so, die allermeisten schäbigen Systeme verwenden auch schäbige Transponder, MiFi Classic zum Beispiel. Und das kriegt man quasi rausgefunden. Also wenn du ein Handy hast, das NFC-Funktionalität hat, dann kannst du dir eine App runterladen, die diesen NFC-Chip in deinem Handy verwendet, um so Transponder auszulesen. Und das zeigt dir dann gewisse Informationen an drüber. Zeigt dir zum Beispiel an, was ist da das Fabrikat genau. Ja. Und wenn das in der Lage ist, den zu bestimmen und du da zum Beispiel MiFi Classic siehst, dann, also MiFi Classic würde ich definitiv überall ausphasen. Das geht nicht sicher zu betreiben. Und bei besseren Transpondern muss man halt hoffen, dass die Leute, die den benutzen, verstehen, was sie machen. Also da ist es dann tatsächlich auch eher so eine Vertrauenssache, dass man halt reputable Hersteller einsetzt, die das in ihren Produkten verbauen, die dann wissen, wie man das richtig tut.
Wie so oft geht es ums Vertrauen, ja. Genau, das mit der Handy-App, ich glaube, das hatte ich tatsächlich auch schon mal installiert vor einigen Jahren, als ich selber mit der Materie mal zu tun hatte. Genau, mit Karten für Ladesäulen. Ja, spannend. Ja, heute habe ich einiges gelernt über Nahfeldkommunikation und wie das so funktioniert. Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt. Schreibt uns doch gerne eure Erfahrungen mit dem Thema. Wurdet ihr vielleicht sogar schon mal ausgelesen, beziehungsweise eure Karten? Kommt ja auch vor. Schreibt uns gerne an mail@cybersecurityentschlüsselt.de oder nutzt unser Subreddit CSE Podcast. Dann hast du noch einen schönen Abend.
Dir auch, Reinhold. Tschüss.
Ciao.